mein Ziel ist einfach, ich würde es gerne haben, dass wir in meiner Generation es schaffen, wirklich unser Verkehrssystem umzubauen zu einem Verkehrssystem, was ökologisch tragfähig ist für die nachfolgenden Generationen. Und ich glaube, der Punkt ist, ich als Forscherin, ich sehe halt, dass das geht. Also meine Familie hatte kein Auto. Und ich glaube, durch diese Erfahrung hatte ich immer das Gefühl, es geht auch anders.
Willkommen zu Future Changers, dem Podcast der Körber Stiftung für nachhaltige Innovation. Ich bin Anna Schunk und in der 6. Folge unserer Staffel zu Klima und KI geht's um Mobilität. Zu Gast Lisa Ruhrort vom WZB, dem Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin. In ihrem Forschungsprojekt MoveMe beschäftigt sich Lisa aktuell mit nachhaltiger Mobilität und der Frage, wie Verkehr sich verändern könnte, um mit Klima- und Umweltzielen in Einklang zu kommen. Lisa erklärt, warum es gerade auf diesem Gebiet so schwierig ist, unsere Gewohnheiten umzustellen. Wir sprechen über die unterschiedlichen Herausforderungen in der Großstadt und im Umland und wie künstliche Intelligenz uns dabei helfen kann, beidem zu begegnen. Außerdem geht es im Gespräch darum, dass die reine Umstellung auf emissionsfreie Fahrzeuge noch kein sinnvolles Modell ist, um die Verkehrswende wirklich zu gestalten. Was Lisa in ihrer Arbeit antreibt und was gute Vorbilder dazu beitragen können, den Wandel zu schaffen? Ich habe sie gefragt. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Lisa Ruhrort, auf einer Skala von 1 bis 10, wie dringend brauchen wir die Verkehrswende?
Ich bin natürlich der Meinung, dass wir auf einer Skala von 1 bis 10 bei dem Wert 10 sind, also dass wir ganz, ganz dringend eine Verkehrswende brauchen. Weil der Verkehr eines der größten Probleme ist im Hinblick auf den Klimaschutz unter anderem. Das ist also der Sektor, der bisher noch gar keine CO2-Minderungsleistungen erbracht hat. Wenn wir mal davon absehen, dass die Corona-Krise mit den extrem krassen Lockdowns und Einschränkungen jetzt erstmals dazu geführt hat. Aber so wünschen wir uns das natürlich auch nicht, sondern wir wünschen uns natürlich einen sinnigen Umbau unseres Verkehrssystems, mit dem wir gleichzeitig die Klimaschutzziele erreichen, mit dem wir aber auch generell die ökologischen Probleme, die mit unserem jetzigen Verkehrssystem einhergehen, beheben können.
Kannst du die Probleme ein bisschen genauer benennen?
Also insgesamt haben wir uns ein Verkehrssystem geschaffen über die Jahrzehnte, das einfach systematisch keine Rücksicht darauf nimmt, wie viele Ressourcen wir halt verbrauchen. Das heißt, wir haben hier ein System, was zwar oftmals sehr bequem ist, was natürlich auch wirtschaftlich viel Prosperität bringt und so weiter, was aber gleichzeitig eben dazu führt, dass wir alle immer mehr fahren, immer mehr Kilometer zurücklegen. Und gleichzeitig das oftmals mit Fahrzeugen tun, die extrem große Ressourcen verbrauchen. Also zum Beispiel allein ein privates Auto, wenn man sich das mal so vorstellt, da sitzt ja oftmals auch nur eine Person drin, fährt aber 2 Tonnen Stahl und Blech durch die Gegend. Das ist kein zukunftsfähiges Modell sozusagen.
Du hast gerade gesagt, wir hätten das systematisch aufgebaut. Meinst du damit, der Fehler liegt im System oder gezielt systematisch wurde das aufgebaut?
Also aus sozialwissenschaftlicher Sicht würden wir schon immer sagen, dass man sieht, dass die Massenmotorisierung, die wir jetzt haben, auch wirklich ein politisches Projekt war. Das war ein ganz klares Ziel, gerade auch in der Nachkriegszeit, zu sagen, wir als Gesellschaft wünschen uns, dass jeder und jede praktisch Auto fahren können. Das ist also eine Art Idealbild auch gewesen, zu sagen, so soll es sein. Und dementsprechend hat man eben riesige Geldsummen. Natürlich, wenn man sich mal das Autobahnnetz zum Beispiel anguckt, das musste ja alles irgendwie auch finanziert werden. Man hat sozusagen die Städte umgebaut, damit sie besser für den Autoverkehr geeignet sind. Man hat ganz viele Regelungen geschaffen, zum Beispiel die Pendlerpauschale, um eben dafür zu sorgen, dass möglichst viele Menschen Auto fahren können. Das war sozusagen das politische Ziel. Und insofern kann man schon davon sprechen, dass dieses System bewusst auch geschaffen wurde.
Warum wurde dieses System nicht irgendwann bewusst gestoppt? Denn die Nachkriegszeit ist ja jetzt auch schon ein Moment vorbei. Woran würdest du sagen, liegt das, dass wir da eher spät, würde ich jetzt mal laienhaft sagen, dran sind mit dem Wandel?
Also ich glaube, man muss sich immer wieder klar machen, dass insgesamt natürlich unsere Politik zwar sowas wie Klimaschutzziele zum Beispiel hat oder ökologische Ziele hat, aber in Wahrheit eben doch nicht ausschließlich darauf ausgerichtet ist, ne? Sondern es werden ja immer Prioritäten gesetzt. Und dann wird zum Beispiel gesagt, ja, natürlich wäre es schön, wenn wir jetzt schon ein komplett emissionsfreies Verkehrssystem hätten, aber wir haben gleichzeitig eine Automobilindustrie, die davon abhängig ist, möglichst große und schwere und teure Fahrzeuge zu verkaufen. Also gerade in Deutschland ist das ja so, dass wirklich auch dieses Luxusautosegment ganz, ganz wichtig ist für die Profite dieser Industrie, aber natürlich auch für die Arbeitsplätze, die da dran hängen. Sozusagen diese ganze Kette hängt natürlich da dran. Und insofern richtet sich die Politik doch ja sehr stark darauf aus, den Verkehr wirklich auch als Wirtschaftsfaktor sozusagen zu erhalten. Und das bedeutet halt nun mal leider jetzt aktuell noch auch sehr stark einfach das bestehende System eben zu stützen.
Die Argumente, die du gerade genannt hast, sind natürlich Argumente, die fallen und die ja auch auf den ersten Blick sinnig wirken. Aber könnte nicht auch Geld verdient werden oder könnten nicht auch Arbeitsplätze erhalten werden, wenn nicht Luxusautos gebaut werden würden, sondern beispielsweise Züge?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Natürlich gibt es eine Perspektive zu sagen, man könnte diese ganze Industrie auch umbauen, also sozusagen mit anderen Geschäftsmodellen im Verkehr auch Geld verdienen in Zukunft. Das ist natürlich auch denkbar. Daimler baut ja zum Beispiel auch Busse. Also der öffentliche Verkehr zum Beispiel ist denen ja auch nicht völlig fremd. Und gleichzeitig gibt es jetzt eben die Überlegung im Bereich von neuen Mobilitätsdienstleistungen, auch neue Geschäftsmodelle aufzubauen. Zum Beispiel haben ja so, also sowohl Daimler als auch BMW ein Carsharing-Angebot, das sie jetzt vor kurzem zusammengelegt haben im ShareNow. Auch WeShare von VW ist so ein Beispiel, wo eben Automobilkonzerne versuchen ja auch wirklich neue Geschäftsfelder sich zu erschließen. Das ist alles durchaus denkbar, nur ist es eben auch sehr reizvoll natürlich oder jetzt im Blick auf die Shareholder, sag ich mal, von diesen großen Firmen, die wollen natürlich als erstes mal, dass das erhalten bleibt, was eben gute Gewinne verspricht. Ja, und deshalb ist Wandel immer erstmal schwierig.
Was meinen wir eigentlich, wenn wir von Verkehrswende sprechen? Kann man das so grob definieren?
Ja, also ein ganz wichtiger Grundpfeiler, den wir meinen, wenn wir von Verkehrswende oder auch Mobilitätswende sprechen, betrifft eben die komplette Umstellung des Verkehrssystems auf emissionsfreie Fahrzeuge, also sozusagen die Dekarbonisierung, wie wir das nennen, also wegkommen von den fossilen Energieträgern. Das ist also so ähnlich wie die Energiewende angelegt. Und gleichzeitig ist aber schon absehbar, dass das auch bedeutet, dass wir zum Beispiel nicht nur auf neue Antriebstechnologien umsteigen können. Wir können jetzt nicht 47.700.000 Pkw, die wir aktuell haben, sozusagen auf elektrisch umstellen und dann haben wir irgendwie diese Dekarbonisierung erreicht, beziehungsweise wir hätten dann vielleicht keine CO2-Emissionen mehr aus dem Verkehr, aber wir hätten eben trotzdem immer noch den riesigen Ressourcenverbrauch und wir hätten vor allem auch das Problem, dass wir dann ganz, ganz viel Strom aus erneuerbaren Energien, nur das wäre dann ja eine Dekarbonisierung, zum Beispiel aus dem Ausland importieren müssten, damit wir hier mit unseren Autos rumfahren können. Also das ist kein besonders sinnvolles Modell, sondern wir sprechen deswegen von einer Mobilitätswende, weil wir sagen, man muss auch ganz neu austarieren, welchen Anteil die Verkehrsträger haben. Weil wir haben ja eigentlich gute Alternativen. Man könnte ja sagen, man verdoppelt zum Beispiel den öffentlichen Verkehr von seinem Anteil her. Das ist so eine grobe Schätzung, wie man es machen müsste. Und der Autoverkehr müsste ungefähr ein Drittel abgesenkt werden in der Menge. Und dann wäre man so in so einem Bereich, wo man sagen könnte, da bewegen wir uns in Richtung eines Verkehrssystems, was praktisch die Klimaschutzziele erreichen kann.
Lisa, ich finde, das klingt jetzt erstmal gar nicht so viel. Weil wenn du jetzt so sagst, ein Drittel, das finde ich nicht viel.
Ja, aber wenn man sich halt anguckt, wie quasi der Verkehr sich entwickelt hat in den vergangenen Jahrzehnten, dann haben wir eben ein beständiges Wachstum erstens der Gesamtverkehrsmenge. Also das heißt, unsere ganze Gesellschaft ist bisher quasi darauf ausgelegt, dass wir immer mehr fahren. Vor allem, wenn wir dann auch noch den Flugverkehr zum Beispiel mit einrechnen, dann haben wir eben noch ein viel steileres Wachstum immer dieser Verkehrsnachfrage. Und im Güterverkehr ist es doch schlimmer. Und insbesondere auch die Zahl der Autos hat zumindest vor Corona immer einfach zugenommen, um eine 500.000 Fahrzeuge jedes Jahr. Das ist unfassbar. Und diesen Trend irgendwie umzukehren, das ist schon wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Also manche sagen sogar, wenn wir bis 2050 die Gesamtverkehrsnachfrage stabil halten könnten, wären wir schon gut dabei, sozusagen.
Oh, Hilfe.
Jetzt haben wir andere Trends, die so ein bisschen Mut machen in der Hinsicht, zum Beispiel, dass in den Großstädten tatsächlich der Anteil des Autoverkehrs ein bisschen abgenommen hat in den vergangenen Jahren und vor allem das Fahrrad dazu gewonnen hat. Da geht es schon so ein bisschen in die richtige Richtung, aber das sind halt nur die Großstädte. Und wie gesagt, das Gesamtvolumen ist immer noch gewachsen, außer jetzt durch Corona.
Gut, kurz zwischendurch. Über welche Verkehrsmittel verfügen wir denn eigentlich und welche nutzen wir? In Deutschland waren Anfang 2021 mehr als 43 Millionen Pkw durch private HalterInnen zugelassen. Das ist der höchste Wert, der jemals erhoben wurde. Im Durchschnitt besitzt damit also jeder Haushalt mehr als ein Auto. Aber auch der Bestand an Fahrrädern ist mit mehr als 79 Millionen so hoch wie nie zuvor. Immer mehr zugenommen hat in den vergangenen Jahren nämlich überhaupt die Mobilität in Deutschland insgesamt. Grund dafür ist vor allem, dass die meisten von uns schon allein beruflich viel mehr unterwegs sind. Dabei ist das Auto nach wie vor das dominante Verkehrsmittel in der Bundesrepublik. Mehr als die Hälfte der Wege und etwa drei Viertel aller sogenannten Personenkilometer werden in Deutschland mit dem Pkw zurückgelegt. Trotzdem nutzen auch immer mehr Menschen vermehrt das Fahrrad und oder den öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Insbesondere trifft das zu in Großstädten und unter jüngeren Menschen. Anfang 2021 verzeichneten außerdem die deutschen Carsharing-Anbieter fast 3 Millionen angemeldete Fahrberechtigte. Das sind ein Viertel mehr als noch im Jahr zuvor. Obwohl darunter sicher auch Doppelanmeldungen bei mehreren AnbieterInnen sind, ist die Anzahl der Fahrzeuge, die für eine gemeinschaftliche Nutzung zur Verfügung stehen, gestiegen. Und vor allem das Interesse daran. Gut so. Heißt es denn gerade in Bezug auf die Städte, dass wir, ja, müssen wir vom Individualverkehr uns auch wegbewegen gedanklich? Du hattest bisher das Fahrrad angesprochen. Wie ist es mit dem öffentlichen Nahverkehr? Oder also müssen wir den mehr nutzen oder können wir weiterhin davon ausgehen, dass wir jeder ein Auto haben?
Nee, genau. Das wäre eben eine der wichtigsten Umdenkprozesse sozusagen und Umsteuerungsprozesse. Du hattest die Städte angesprochen. Da ist es tatsächlich so, dass die Problemwahrnehmung halt in der Bevölkerung auch immer weiter angestiegen ist in den vergangenen Jahren. Und deshalb haben wir solche Bewegungen wie zum Beispiel Changing Cities, die halt eingefordert haben, wir brauchen Volksentscheide für bessere Fahrradinfrastruktur, die natürlich auch zulasten des Autoverkehrs gehen muss. Und diese Art von Bewegungen sind auch Ausdruck dessen, dass immer mehr Teile der Bevölkerung in den Großstädten sagen, wir wollen eigentlich wirklich weniger Autos haben. Und insofern geht es schon in die richtige Richtung. Und der öffentliche Verkehr gehört eben auch zu diesen Alternativen. Allerdings bin ich da der Ansicht, oder wir hier in unserer Forschungsgruppe auch, dass der öffentliche Verkehr auch so ein bisschen neu erfunden werden muss dafür. Also der muss modernisiert werden und ein neues System geschaffen werden, was flexibler ist als das, was wir heute kennen. Und dann kann der öffentliche Verkehr eben auch diese große Rolle in unserer Zukunft spielen.
Und auch individueller werden, wie es klingt. Da bin ich sehr gespannt, gleich noch genauer von eurer Forschung zu hören. Was wir aber auch besprechen müssen, ist natürlich die Rolle der Digitalisierung und insbesondere vielleicht auch der KI, die übernommen werden könnte, wenn wir an diesen Wandel denken. Wo hilft denn da eine künstliche Intelligenz und auch eine Digitalisierung? An welcher Stelle wird die eingesetzt, um zum Klimaschutz und zur Verkehrswende beizutragen?
Der etwas allgemeinere Begriff ist ja der Digitalisierung im Verkehr und vielleicht die besten Beispiele, die wir aus unserem Alltag auch alle kennen, durch die Verbreitung von Smartphones, haben wir jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel spontan und mobil auf Fahrzeuge zuzugreifen, wie beispielsweise beim Free-Floating Carsharing, beim Bike-Sharing, beim Scooter-Sharing. Da kennen das viele schon so im Alltag. Das heißt, ich gucke auf mein Handy und das zeigt mir an, wo ist so ein Fahrzeug. Ich kann dahin navigieren, dann kann ich es sogar öffnen und buchen, bezahlen, alles über dieses eine Gerät. Und das ist ein sehr wichtiger Baustein, was Digitalisierung im Verkehr aktuell bedeutet. Manche kennen das auch aus der Routenplanung. Wenn man zum Beispiel den öffentlichen Verkehr nutzt, hat man jetzt ganz andere Möglichkeiten, sich flexibel eben Routen anzeigen zu lassen. Auch mit dem Wechsel verschiedener Verkehrsmittel. Früher musste man dazu eben lange in irgendwelchen Fahrplänen gucken. Das sind sozusagen Beispiele für das Thema Digitalisierung im Verkehr im allgemeineren Sinne. Und unter künstlicher Intelligenz wird ja eine bestimmte Art von Computersystem verstanden, das quasi ein lernendes System ist. Und diese Systeme sind eben besonders darauf ausgelegt, große Datenmengen verarbeiten zu können. Zum Beispiel werden sie im Verkehr dazu verwendet, dass man das Computeralgorithmen lernen, in Anführungszeichen, zum Beispiel Prognosen zu machen über die Nachfrage nach bestimmten Services. Also ein Beispiel wäre, dass man eben mit einer künstlichen Intelligenz eine ganz große Datenmenge von Bike-Sharing-Nachfragedaten sich anschauen lässt und dann lernt der Algorithmus, wie er vorhersagen kann, wo man die Bikes aufstellen sollte, weil da die höchste Nachfrage ist zu bestimmten Tageszeiten. Das wäre so ein Beispiel. Und ein anderes Beispiel ist eben die Anwendung im Bereich des automatisierten Fahrens. Da ist es nochmal wesentlich anspruchsvoller, weil da geht es darum, dass diese künstliche Intelligenz nicht nur dazu befähigt, sozusagen bestimmte Muster zu erkennen in einer großen Datenmenge, sondern auch noch Entscheidungen zuzuordnen, sozusagen zu bestimmten Zuständen. Also das heißt, in immer wieder neuen Fahrsituationen zu erkennen, was ist hier der Fall, was passiert hier gerade, wie kann ich das einordnen und wie muss ich dann richtig reagieren? Also soll ich jetzt zum Beispiel an einem Hindernis vorbeifahren oder nicht?
Der Klassiker, Ball rollt auf die Straße, ein Fahrer, eine Fahrerin weiß, jetzt kommt gleich das Kind, das Auto muss es auch wissen, sprich die KI muss trainieren, nach Ball kommt Kind.
Genau.
Aber sag mal, Lisa, also gerade dieses autonome Fahren ist ja was, von dem man jetzt im Bezug auf künstliche Intelligenz immer wieder hört und was ja auch für viele sehr, sehr spannend wirkt. Was sich mir nicht ganz erschließt, ist, wie dann ein autonomes Fahren zum Klimaschutz beiträgt. Also dann wieder in Bezug auf öffentliche Verkehrsmittel oder wo ordnest du das ein?
Ja, das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage, weil natürlich auch da muss man beachten, dass gerade Digitalisierung im Verkehr und die Entwicklung von neuen Fahrzeugen, neuen Technologien ist ja auch zunächst mal vor allem ein Geschäftsmodell. Nichtsdestotrotz können diese neuen Technologien natürlich eine Rolle dabei spielen, ein ökologisches Verkehrssystem zu schaffen. Zum Beispiel hattest du es ja gerade schon angesprochen, dass das autonome Fahren oder das automatisierte Fahren gerade auch im öffentlichen Verkehr eine Rolle spielen kann. Ein Beispiel sind so Shuttlebusse, die jetzt schon in manchen Städten erprobt werden, zum Beispiel auch hier in Berlin, die eben automatisiert sich durch den Straßenverkehr bewegen können und die Chance bieten, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, als einen automatisierten Bus, dass der auch in Zeiten und Räumen schwacher Nachfrage zum Beispiel eingesetzt werden kann. Der könnte ja die ganze Nacht fahren zum Beispiel. Das würde dem jetzt nicht so viel ausmachen, wenn man jetzt einen menschlichen Fahrer hätte. Gleichzeitig könnte man sich vorstellen, dass man mithilfe dieser Technologien auch ein einfach insgesamt sozusagen komplexeres Gesamtsystem schafft, in dem der klassische Linienverkehr kombiniert wird mit neuen Angeboten, die aber eben so flexibel eingesetzt werden, mithilfe dieser künstlichen Intelligenz, die dann sagt, okay, diese Fahrzeuge sollten jetzt in den Stadtteil fahren, denn da wird wahrscheinlich jetzt gleich eine hohe Nachfrage sein. Und man hat so eine Art virtuelle Disposition der Fahrzeuge, die der Algorithmus trainieren kann. Dann könnte man sich vorstellen, dass man quasi ein öffentliches Verkehrssystem hat, das mit flexiblen Elementen bestückt ist, was eben wesentlich attraktiver sein könnte als der klassische Linienverkehr allein.
Das klingt sehr vielversprechend, finde ich. Den Wettbewerb um die künstliche Intelligenz, den du gerade angesprochen hast, den beschreibt auch Lynn Karg in unserer ersten Podcast-Folge dieser Staffel und sie bezeichnet die KI sogar als potenzielles Greenwashing-Tool. Was glaubst du, Lisa, was kann man dagegen tun, dass die KI, ich sag mal, einfach falsch eingesetzt wird und es statt zu dieser Utopie, die du gerade beschrieben hast, zum Gegenteil kommt, also weiterhin zu mehr Verkehr?
Da sind verschiedene Ebenen ganz wichtig. Also zum Beispiel, wenn wir mal an das autonome Fahrzeug denken, dann sind wir ja gerade an dem Punkt, wo das entweder in Richtung gehen kann, dass quasi private Pkw und vor allem Oberklasse-Pkw ausgestattet werden mit immer mehr Autopilot-Funktionen bis hin dann eben irgendwann zum wirklich vollautomatisierten Fahren und dass das die Hauptentwicklung wäre des automatisierten Fahrens. Wenn das so wäre, dann wäre es umso wichtiger, dass zum Beispiel die Städte anfangen zu sagen, okay, in unsere Stadt dürfen automatisierte Fahrzeuge sowieso nur rein, wenn die geteilt sind. Also das heißt, wenn die jetzt nicht dann irgendwie rumfahren und während die Person das nicht braucht, es dürfen nur öffentliche Verkehrsmittel sein in den Städten. Aktuell ist das rechtlich jetzt noch nicht möglich, aber man könnte sich ja darauf zubewegen, sozusagen diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Insgesamt müssten die Städte oder sollten die Städte das tun, was sie jetzt in der Tendenz schon tun, nämlich den Verkehrsraum verringern, den Platz für den Autoverkehr verringern, den Platz für den öffentlichen Verkehr vergrößern und für den Fahrradverkehr und die ganzen ökologisch tragfähigen Mobilitätsformen, sodass eben insgesamt immer weniger Platz für Autos ist, sodass dann, falls die automatisierten Pkw kämen, dann haben sie aber trotzdem eben weniger Platz in den Städten. Und das wäre zum Beispiel sehr wichtig, um so eine Art Entwicklung einer Art Hypermobilisierung zu vermeiden.
Und den ländlichen Raum müssen wir wahrscheinlich nochmal gesondert zu den Städten denken, oder? Weil die ja, also Menschen, die auf dem Land leben, ja ganz andere Ansprüche an ihre Mobilität haben. Oder wo gibt's da Schnittstellen?
Ich glaube auch, dass der ländliche Raum immer in gewissem Sinne anders sein wird als die Stadt. Aber man kann sich auch da quasi darauf zubewegen, dass man ein Verkehrssystem hat, das zumindest dann passfähig ist zu dem, wie es in den Städten ist. Also beispielsweise wäre in meiner Idealvision das so, dass tatsächlich die Städte sich in Richtung autofreier Räume mehr oder weniger bewegen oder eben nur noch sehr wenige Autos reinkommen. Das würde ja bedeuten, dass der Verkehr, der aus dem Umland kommt, quasi an der Stadtgrenze, also dass man aus dem Auto quasi umsteigen muss in das öffentliche Verkehrssystem oder aufs Fahrrad. Und dafür müssen eben die Voraussetzungen geschaffen werden, dass das dann so auch geht. Vor allem bedeutet das aus meiner Sicht, dass quasi man vorantreiben kann, dass alle Pkw mehr als öffentliche Fahrzeuge betrachtet werden, zum Beispiel indem man das sogenannte Peer-to-Peer-Carsharing fördert. Das heißt, dass Privatmenschen ihre Autos auf einer Plattform anbieten und wenn sie es nicht brauchen, dann vermieten sie es. Das könnte in diesem Stadtumland zum Beispiel dazu führen, dass es viel normaler wird, dass das Auto eben nicht so dieses zentrale Element ist, sondern dass man sagt, ich nutze ein Auto, wenn ich es brauche und dadurch, dass alle meine Nachbarn auch ihre Autos vermieten, kann ich auch immer eins nutzen. Ich brauche keinen Zweitwagen, keinen Drittwagen. Und das würde diese Durchlässigkeit zwischen Stadt und Umland schon mal ein Stück weit erhöhen.
Ich glaube, du oder ihr beschäftigt euch in eurer Forschung unter anderem ja mit der Distanzierung des Einzelnen oder der Einzelnen vom eigenen Auto auch. Wie weit ist die denn schon vorangeschritten, frage ich ängstlich.
Früher kann man, glaube ich, sagen, war das Auto, das private Auto, sowas wie eine Art hegemoniale Idee. Also alle, man hat so das Gefühl, das ist einfach selbstverständlich, dass alle Auto fahren wollen, wenn sie es denn können. Und nur diejenigen, die gar nicht können, nehmen davon Abstand. Und das hat sich verändert. Das heißt, wir haben jetzt Gruppen, zum Beispiel die jüngeren Menschen in den Städten, die oftmals wesentlich später einen Führerschein machen, die auch weniger das Auto nutzen, weniger oft ein Auto haben. Und wir haben auf der anderen Seite aber zum Beispiel den Prozess, dass ältere Menschen länger Auto fahren und auch öfter ein Auto haben. Zum Beispiel die älteren Frauen, die in früheren Generationen keinen Führerschein hatten oftmals, die wachsen jetzt gewissermaßen nach und haben aber einen Führerschein und fahren auch lange Auto. Das heißt, insgesamt über die ganze Gesellschaft hinweg sehen wir diese Distanzierung eigentlich noch nicht. Aber wir sehen sie eben zumindest in bestimmten Segmenten der Bevölkerung.
Ah, interessant. Was seht ihr denn überhaupt? Endlich sprechen wir über das Projekt, in dem du aktuell meines Erachtens forschst, und das heißt MoveMe. Was passiert bei MoveMe? Was untersucht ihr und vor allen Dingen, was findet ihr da aktuell raus?
Ja, ein MoveMe, das ist eine Forschungsgruppe und das Besondere ist, das ist eine interdisziplinäre Gruppe. Das heißt, da kommen Soziologinnen zusammen mit Psychologinnen, Verkehrsplanern und Stadt- und Raumplanung. Und wir gucken uns an, wie könnte eine Mobilitätswende auch im Stadtumland funktionieren. Also das heißt, wie könnten die Entwicklungen, die wir in den großen Städten, vor allem im Zentrum jetzt quasi sehen, zum Beispiel in Berlin oder so, dass viel mehr Fahrrad gefahren wird, dass auch verkehrspolitisch sich Veränderungen zeigen, dass zum Beispiel eingefordert wird, wir wollen weniger Platz für den Autoverkehr, könnte das quasi auch diffundieren sozusagen in das Stadtumland. Und wir betrachten zum Beispiel das Thema der Nutzung von E-Scootern, könnten eigentlich solche Mikromobilitätsangebote, wie man das nennen könnte, die auch im suburbanen Raum eine Rolle spielen. Und wir schauen zum Beispiel, welche Rolle könnten Coworking Spaces im suburbanen Raum spielen, um Verkehr auch ganz zu vermeiden. Also könnte es zum Beispiel sein, dass in Umlandgemeinden man Coworking Spaces nutzt, statt in die Stadt zu pendeln. Das sind solche Fragen, die wir uns da stellen.
Okay, und spielt bei MoveMe auch eine künstliche Intelligenz eine Rolle oder könnte eine Rolle spielen?
Also direkt nicht. Wir haben halt sehr stark die Fragestellung, welche Rolle kann Digitalisierung spielen oder Digitalisierung des Verkehrs. Es geht eigentlich mehr darum, welche neuen Verkehrsangebote entstehen und wie die zum Beispiel im suburbanen Raum eingesetzt werden könnten. Natürlich liegt hinter diesen Verkehrsangeboten, was ich vorhin schon beschrieben hatte, oftmals auch die Technologie der künstlichen Intelligenz. Also zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, dass man eine Flotte von E-Scootern jetzt in einem suburbanen Raum verteilen möchte, dann ist es sehr gut, mit künstlicher Intelligenz zu analysieren, wo man die denn am besten hinstellt. Aber wir betrachten jetzt nicht sozusagen die Details dieser technischen Fragen.
Höre ich da so ein bisschen raus, dass du auch nicht das Gefühl hast, dass man für die Ziele, die du erreichen möchtest mit deiner Arbeit, eine künstliche Intelligenz ganz dringend braucht? Also würdest du potenziell auch ohne klarkommen oder sagst du, naja, so ein bisschen wäre nicht schlecht?
Also wenn wir jetzt sagen würden, von einem Tag auf den anderen, der Klimaschutz ist auf einmal die allerhöchste Priorität, wir müssen jetzt alles umstellen, wir haben die technische Möglichkeit nicht, egal, wir machen so, dann würden halt alle Leute ÖV fahren, okay. Kann man machen, aber dann hat man natürlich ein öffentliches Verkehrssystem, was vielleicht nicht so angenehm und attraktiv und so ist. Das geht schon auch, aber besser wäre es natürlich, wenn wir es schaffen, durch diese neuen Technologien praktisch ein flexibleres öffentliches Verkehrssystem zu schaffen, das auch wirklich uns eine große Mobilität gibt und auch angenehm zu nutzen ist. Und das wäre aus meiner Sicht das Ziel des Einsatzes dieser Technologien.
Lisa hat es gerade schon gesagt. KI kann in bestimmten Bereichen helfen, unsere Mobilität nachhaltiger zu gestalten und ein flexibleres Verkehrssystem zu schaffen. Ein aktuelles, ganz anschauliches Beispiel dafür bietet zum Beispiel das Projekt iSIM, AI-Empowered Sustainable Urban Mobility Platform. Das wird euch zum weiteren Recherchieren auch hier in den Shownotes angezeigt. Bei iSIM entwickeln WissenschaftlerInnen der Humboldt-Universität, der Technischen Universität und der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin die Mobilitäts-App der Berliner Verkehrsbetriebe weiter. Künftig werden dann alle Mobilitätsangebote auf einer Smart-Mobility-Plattform in Echtzeit einfach, intelligent und ressourcenschonend zusammengeführt. Und genau dafür nutzen die WissenschaftlerInnen die KI. Konkret heißt das, für einen Weg von A nach B in Berlin kombiniert die App bzw. die KI die klassischen Angebote des öffentlichen Nahverkehrs wie Bus und Bahn mit solchen wie Taxi, den verschiedenen Sharing-Angeboten von Fahrrädern, Rollern und Autos zum Beispiel. Durch die Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsmittel werden die Angebote für die NutzerInnen flexibler, komfortabler und zuverlässiger. Und vor allem werden die Alternativen zum eigenen Auto attraktiver. Und das bedeutet weniger Emissionen, weniger Lärm und weniger Stau in der Stadt. Und sag mal, wie ist denn so generell die Akzeptanz oder wie reagieren die Leute in der Praxis wirklich auf die Ideen, die ihr habt und auf die Visionen, wenn ihr denen die vorstellt?
Auf jeden Fall hat unser Projekt, weil wir arbeiten auch ganz eng mit Praxisakteuren zusammen. Das ist so Teil des Projektes, vor allem in der Region Hannover. Und die Region Hannover ist schon sehr progressiv, was zum Beispiel die Rolle des öffentlichen Verkehrs angeht. Aber wir haben gemerkt, dass wirklich dieses Thema, was ist eigentlich möglich in Stadt-Umland, dass das wirklich immer noch neu ist. Zum Beispiel diese Vorstellung, inwieweit kann sich eigentlich so eine Fahrradkultur, die jetzt in den urbanen Zentren halt sehr stark entstanden ist, wie geht das eigentlich? Könnte das da funktionieren? Obwohl da natürlich viele Haushalte sogar zwei Autos haben. Das Auto also nochmal eine ganz andere Bedeutung hat. Und insofern ist das Interesse der Praxisakteure sehr, sehr groß daran. Ich hatte gerade schon das Thema mit den Coworking Space erwähnt. Da war das sehr stark auch die Resonanz. Also ganz konkret, okay, wir würden das machen. Könnt ihr uns noch genauer sagen, was die Voraussetzungen wären? Und gleichzeitig ist aber auch große Skepsis da oder das große Fragezeichen eben, was geht wirklich und wo stößt es auch an Grenzen, wenn man jetzt zum Beispiel sich vorstellt, in den Innenstädten kann man vielleicht eine Autospur durch eine Fahrradspur ersetzen, aber geht das auch in so einem total autoabhängigen suburbanen Raum? Diese Frage ist noch offen und wir wissen es auch noch nicht, wir haben die Frage noch nicht beantwortet, aber wir nähern uns dem an.
Dieses Ziel, was du gerade beschrieben hast und generell den Wandel, der ja teilweise gar nicht mal so leicht zu vermitteln ist, müsste der noch besser vermittelt werden von zum Beispiel einer Presse oder denkst du da manchmal auch die Wissenschaft könnte noch ein bisschen selbstbewusster vor die Tür treten oder wie kriegt man so die Akzeptanz in der Gesellschaft vielleicht noch ein bisschen besser hin beziehungsweise wo würdest du dir da eine größere Aufmerksamkeit oder auch einen größeren Schwerpunkt wünschen? Bei welcher von den vielen Parteien, die an einen Tisch kommen müssen, immer für einen Wandel?
Also ich glaube, dass zum Beispiel Politikerinnen und Politiker jetzt gerade auf so einer lokalen Ebene, aber auch durchaus auf den anderen Ebenen, könnten noch mehr machen. Sie könnten sagen, ich fahre mit dem Fahrrad. Solche Dinge sind ganz, ganz wichtig. Da kann das schon einen großen Unterschied machen, wenn eine Bürgermeisterin sagt, ich fahre ganz bewusst mit dem Fahrrad. Und zum Beispiel auch bei dem Verzicht auf Dienstreisen, da ist es natürlich auch oft so, dass zumindest in der Vergangenheit quasi Menschen mit einem hohen Status, zum Beispiel in der Universität, dann eben die Universitätspräsidentin oder die Professorin, hatten immer die allerhöchsten Flugreisenanteile. Das ist eine ganz klare Korrelation zwischen ökonomischem Status und Verkehr. Je mehr Geld man hat und je höher die Position ist, die man hat, desto mehr fährt man. Und dann können natürlich diese Menschen in diesen höheren Positionen auch gut vermitteln, dass sich das jetzt aber ändert und dass man zum Beispiel bewusst verzichtet auf eine Fernreise zu irgendeiner Konferenz und lieber sagt, ich mache da online mit, weil ich möchte das Klima schützen.
Es ist ja einfach ein Thema, das uns alle so unfassbar direkt betrifft, wie ja alle Klimathemen uns direkt betreffen, aber ich finde, der Verkehr ist sowas Sichtbares, auch etwas, an dem wir ja selbst so teilnehmen. Was ist für dich daran das Spannendste und weißt du, welche Frage ich mir auch die ganze Zeit stelle? Wie bist du denn heute zur Arbeit gekommen eigentlich?
Ja, ich bin mit dem öffentlichen Verkehr zur Arbeit gekommen. Ich habe hier in Berlin natürlich ein sehr, sehr gutes Angebot und wohne auch so, dass eben meine Arbeit auch sehr gut erreichbar ist. Was mich umtreibt, ist unheimlich spannend, das Thema. Und ich freue mich sehr, dass mein Thema, was ich schon seit 15 Jahren halt bearbeite, jetzt aktuell so prominent geworden ist. Weil lange Zeit war einfach doch so ein bisschen im Vordergrund, dass man gesagt hat, boah, im Verkehr, da kann man gar nichts ändern. Das wird immer so bleiben. Man kann nicht die Verkehrsmenge reduzieren. Man kann nicht den Autoverkehr verringern. Das geht einfach nicht. Und jetzt in den vergangenen Jahren hat das halt eine sehr starke Dynamik angenommen. Und ich glaube, immer mehr, sowohl auf der politischen Ebene als auch auf der Ebene der sozusagen des normalen Alltags, nehmen ganz viele Menschen wahr, dass eben doch Veränderung möglich ist. Dass zum Beispiel Menschen Fahrrad fahren, die früher nie Fahrrad gefahren wären. Mein Ziel ist einfach, ich würde es gerne haben, dass wir in meiner Generation es schaffen, wirklich unser Verkehrssystem umzubauen. Also, dass wir das einfach schaffen, diese große Transformation sozusagen zu machen zu einem Verkehrssystem, was ökologisch tragfähig ist für die nachfolgenden Generationen. Und ich glaube, der Punkt ist, ich als Forscherin, ich sehe halt, dass das geht. Also ich weiß es, weil ich sozusagen mich so lange schon damit beschäftige. Ich sehe ganz genau, was sind sozusagen die Schritte, die gemacht werden können und müssen. Und deshalb wünsche ich mir eben sehr, dass wir es als Gesellschaft schaffen, wirklich diese Gestaltungsaufgabe erfolgreich zu bewältigen.
Das wünsche ich mir auch und frage mich gleichzeitig, was hat dich in den 15 Jahren, in denen das Thema noch nicht diesen Bass hatte, bei der Stange gehalten? Was hat dich getrieben und was hast du in möglicherweise auch frustrierten Momenten gemacht oder was hat dir da geholfen?
Ja, also ich glaube, ein Faktor, der eine große Rolle spielt, ist, dass ich in meiner Kindheit quasi kein Auto, also meine Familie hatte kein Auto. Mhm. Und deshalb habe ich immer schon dieses komische Gefühl gehabt, wie alle anderen haben Autos und fahren damit rum und es scheint so wichtig zu sein. Aber ich kenne das ja, dass es auch ohne geht. Und ich glaube, durch diese Erfahrung hatte ich immer das Gefühl, es geht auch anders. Das hat mich natürlich sehr motiviert. Und zugleich war es auch so, dass selbst als das Thema noch nicht so prominent war, sah man trotzdem kleine Veränderungen. Also man sah sozusagen, wenn man genauer hingeschaut hat, konnte man sehen, dass doch in Nischen sich immer mehr diese Veränderungen zeigen. Das beste Beispiel ist wirklich der Fahrradverkehr, weil man da richtig sehen konnte, wie in den großen Städten immer mehr das so umgedeutet wurde. Und das Fahrrad wurde plötzlich cool und hip und ästhetisch und verbunden mit so einer gewissen Romantik und alles Dinge, die dem Auto lange Zeit sozusagen vorbehalten waren, dass es so kulturell überhöht war. Und diese kleinen Prozesse zu sehen, hat mich auch immer ermutigt und dachte, ja, da kann mehr draus werden. Und jetzt sehen wir es halt langsam, dass es halt wirklich geht.
Also das finde ich ganz schön, was du sagst. Und das finde ich, glaube ich, auch für ZuhörerInnen ganz schön. Können wir, glaube ich, alle mitnehmen, wenn wir wollen, dass es sich lohnt, ganz genau hinzugucken in den Momenten, in denen man glaubt, dass es gerade was Klima- und Ressourcenschutz und Umweltschutz angeht, gar nicht so richtig vorangeht. Geht es ja auch einerseits nicht, andererseits vielleicht doch mehr, wenn wir genauer hinschauen. Das finde ich total gut. Vielen Dank, Lisa. Wo ich auch noch mal genauer hinschauen wollen würde zum Ende, ist deine Vision von einer perfekten Mobilitätswelt in Deutschland, sage ich jetzt einfach mal, so in 5 bis 10 Jahren. Die darfst du mir auch gerne so richtig ausmalen. Was gibt's? Wer fährt von wo nach wo? Welche Vorteile haben wir dadurch und so? Erzähl.
Ja, also vor allem werden wir insgesamt weniger Kilometer zurücklegen. Und trotzdem wird unser Leben dadurch nicht irgendwie schlechter, sondern wir haben einfach ein bisschen weniger Stress, weil wir sozusagen uns ein paar Reisen sparen, weil wir insgesamt mehr darauf ausgerichtet sind, zu sagen, was ist eigentlich in meinem Umfeld, was ich gut erreichen kann, zum Beispiel mit dem Fahrrad. Wir sind dann auch nicht in der Steinzeit oder sowas, sondern es ist einfach nur eine Entwicklung, wo wir so ein gutes Maß finden. Und gleichzeitig ist es so, dass wir immer mehr ein Verkehrssystem haben, bei dem der öffentliche Verkehr halt ganz stark ausgebaut wird und die Qualität noch verbessert wird und immer mehr das vernetzt wird mit anderen flexiblen Möglichkeiten. Also zum Beispiel flexiblen Kleinbussen, die ohne Linie fahren, die ich flexibel buchen kann. Ganz viele Möglichkeiten, Bike-Sharing, Scooter-Sharing zu benutzen in Kombination mit anderen Verkehrsmitteln. Und das ergibt ein Gesamtsystem, das dazu beiträgt, dass unsere Städte ruhiger sind und angenehmer darin zu leben und gleichzeitig aber wir das Gefühl haben und auch objektiv es so ist, dass wir quasi genauso viele Ziele erreichen können. Wir werden ein Genug haben, ohne dass wir einfach immer mehr brauchen.
Das perfekte Schlusswort in meinen Ohren. So sei es. Ganz herzlichen Dank für deine Expertise an dieser Stelle, liebe Lisa Ruheort. Das war Future Changers, der Podcast der Körperstiftung für nachhaltige Innovation. Wer keine Folge verpassen möchte, abonniert den Podcast. Außerdem freuen wir uns über Bewertungen und Kommentare auf allen gängigen Plattformen. Future Changers ist eine Produktion der Körperstiftung. Idee, Projektleitung und Redaktion Lisa Schachner. Moderation und Redaktion Anna Schunk. Produktion und Redaktion Theresa Sickert. Mitarbeit Andrea Bayerlein und Paul Dorsch.